Hanseat,
Teil 2.
Verhältnis zum Militär. Als Seehandelsrepubliken legten die Hansestädte, besonders Hamburg, in der Hansezeit Wert auf den Kampf gegen die Seepiraterie. Doch zu eigenen Landstreitkräften hatten die Hanseaten ein eigenwilliges Verhältnis. Die Städte benötigten das Berufsmilitär zwar, um im Krisenfall ihre Befestigungsanlagen ausreichend besetzen und verteidigen zu können, wollten sich aber nicht alleine auf das Berufsmilitär stützen. Zudem lehnte der Hanseat den regelmäßig das Offizierskorps bildenden Adel ab und verabscheute zugleich den zum großen Teil aus entwurzelten Existenzen zusammengesetzten Mannschaftsstand. Während der Befreiungskriege gab es aber dann doch die Hanseatische Legion, eine Truppe, die sich aus Bürgern der drei Hansestädte Hamburg, Bremen und Lübeck zusammensetzte. Sie bestand zunächst aus einer Gruppe Hamburger Bürger, die sich auf Anregung des russischen Generals Tettenborn 1813 zusammenfand. Alsbald schlossen sich Verbände von Freiwilligen aus Lübeck und Bremen an, wo Heinrich Böse das freiwillige bremische Jägerkorps ins Leben rief. Hamburg schuf nach der Hamburger Franzosenzeit parallel eine eigene, aus Bürgern bestehende Truppe, das Hamburger Bürgermilitär. Lübeck gründete neben seinem Berufsmilitär die Lübecker Bürgergarde. In Bremen wurde Böse 1815 als Oberst mit der Organisation einer Bremer Bürgerwehr beauftragt. Der Höchstkommandierende des Hamburger Berufsmilitärs, der hamburgischen Garnison, hatte nur den Rang eines Obersten, weil die Hamburger Hanseaten kein Interesse daran hatten, einen General mit den seinem Stand gebührenden Geltungsansprüchen in der Stadt zu haben. Auch in Bremen führte die 600 Mann starke Bürgerwehr ein Oberst, zeitweise auch ein Major. Anders Lübeck, das sich einen Grafen Chassot als Generalleutnant für sein damals 600 Mann starkes Lübecker Stadtmilitär leistete. Das Hamburger Bürgermilitär spiegelte die gesellschaftlichen Verhältnisse in der Stadt wider. Während die vorherige, von den Franzosen aufgelöste Bürgerwache noch eine kleinbürgerliche Veranstaltung war, die durch ihren kläglichen Zustand eine allgemein anerkannte und in Karikaturen verstattete Lächerlichkeit zu eigen war, boten die verschiedenen Truppenteile des Hamburger Bürgermilitärs Gelegenheit zu gesellschaftlicher Differenzierung. Das Offizierskorps wurde von den Fernhandelskaufleuten majorisiert. Die Freikorps Artillerie, Jäger und Kavallerie entschieden im Gegensatz zur Infanterie zudem darüber, wen sie aufnahmen. So bestand insbesondere die Kavallerie hauptsächlich aus Söhnen von Kaufleuten, die alleine in der Lage waren, den erblichen, privat zu tragenden Aufwand für die Uniform, die eigenen Pferde und die zum Chor gehörenden Trompeter zu leisten. Siehe im Einzelnen Bedeutung und soziale Struktur des Bürgermilitärs. Als Hamburg und Bremen 1866 sich mit Preußen im Norddeutschen Bund vereinigten, entstand noch das preußische 1. Hanseatische Infanterieregiment Nummer 75, das ursprünglich als Infanterieregiment 75 in Stettin aufgestellt und später nach Hamburg und Stade verlegt wurde und nach dem Deutschen Krieg 1866 in Bremen und Stade stationiert war. Der Begriff hanseatisch diente hier also lediglich als höfliche Verzierung. Mäzenatischer Bürgersinn. Stiftungen aus hansischer Zeit. Die Hansestädte weisen heute noch funktionierende Stiftungen des Mittelalters, wie das Lübecker Heiligengeist-Hospital des Bertram Morneweg von 1282 auf. War das Stiften von Vikarien und Präbenden im Mittelalter noch fast ausschließlich von der Sorge um das eigene Seelenheil bestimmt, so zeigen sich zumindest in der Zeit des Spätmittelalters die Bildnisse der Stifter in demütiger Haltung am Rand der Tafelbilder der Flügelaltäre. mit der Reformation und ihren Bilderstürmen, ist in den drei Hansestädten diesbezüglich ein Wandel unterschiedlichen Ausmaßes verbunden. In Bremen bleibt aus der Vorzeit am wenigsten erhalten. Im Zuge der Renaissance findet nach der Reformation das Epitaph als neue Kunstform Eingang in die Welt des Stiftens und mit ihm rückt das Porträt des Stifters in den Vordergrund. Die Intention der Stifter war nunmehr, von der Nachwelt anhand der Grabmale und Grabkapellen oder Wohltaten nachhaltig erinnert zu werden. Daneben stand die Armenpflege weiterhin im Vordergrund. Die zahlreichen Lübecker Gänge und Höfe wären anders nicht denkbar. Der Füchtingshof von 1637 ist ein weiteres herausragendes Beispiel einer heute noch funktionierenden Altstiftung. Stiftungen in hanseatischer Zeit. Seit der Reformation und später vor allem im 19. Jahrhundert setzten sich die erfolgreichen Hamburger Kaufleute mit oft großzügig ausgestatteten Stiftungen ein Denkmal. Bis auf den heutigen Tag gehört es zu den vornehmsten hanseatischen Tugenden, seinem Bürgerstolz und seinem Stolz auf seine Stadt mit früherteils gewiss zugleich euergetischem, das heißt den Führungsanspruch der Mächtigen und Reichen unterstreichenden, jetzt nur noch mäzenatischen Bürgersinn Ausdruck zu geben, der Hamburg heute zur Stiftungshauptstadt der Bundesrepublik macht. Aber auch die Lübecker Schwester wäre ohne ihre zahlreichen Stiftungen nicht zu denken. Weitere namhafte Stifter waren in der Neuzeit zum Beispiel in Hamburg Freiherr Johann Heinrich von Schröder, 1784 bis 1883, das Schröder-Stift, 1850, Martin Johann Jenisch der Jüngere, 1793 bis 1857, das Jenisch-Stift, Georg Friedrich Vorwerk, 1793 bis 1867, das Vorwerkstift von 1866, Auguste Jauch, 1822 bis 1902, Damenstift aus Dankbarkeit, 1881 in Kiel und andere, Karl-Heinrich Schmielinski, 1818 bis 1891, das Schmielinski-Stift von 1895 und Edmund Siemers, 1840 bis 1918, Edmund Siemers Stiftung und andere. In Lübeck, Henning Parcham, die Parchamsche Stiftung von 1602, Margareta Elisabeth Jenisch, Jenische Freischule von 1829 und Emil Possehl, Possehl-Stiftung von 1919. In Bremen, Haus Seefahrt, Stiftung Arme Seefahrt 1545, Hans-Wendt-Stiftung von 1919. Stiftungen in hanseatischer Tradition. Alfred Töpfer, 1894 bis 1993. Alfred Töpfer Stiftung FVS von 1931. Kurt A. Körber, 1909 bis 1992. Körber Stiftung von 1959. Gerd Bucerius, 1906 bis 1995, die Zeitstiftung von 1971. Heinrich Dräger, 1898 bis 1986, Dräger Stiftung von 1974. Und Helmut Greve, 1922 geboren, Hamburgische Stiftung für Wissenschaften, Entwicklung und Kultur. Ehrenamt. Ebenso wie die Hanseaten als Mäzene auftraten, war es üblich, ehrenamtlich seiner Stadt nach Kräften zu dienen. Die Wurzeln dieses Selbstverständnisses lagen in den aus dem mittelalterlich genossenschaftlichen Leben erwachsenen Einrichtungen, die ehrenamtlich von den Bürgern selbst getragen wurden. Teils zur Entlastung, teils zur Kontrolle des Senats, teils auch zur gemeinschaftlichen Betreuung städtischer und mildtätiger Einrichtungen entwickelten sich zahlreiche Ausschüsse und Verwaltungen. In diesen Gremien betätigten sich die Bürger ehrenamtlich. Auf diese Weise vermied es Hamburg, eine Bürokratie aufzubauen, wie sie in den deutschen Binnenstaaten entstand, in welchen den Untertanen nicht einmal beratende Stimme zustand. Nur auf den unteren und mittleren Ebenen der Verwaltung und in einzelnen speziellen Funktionen wurden Berufsbeamte eingesetzt. Erst die 1614 begonnene Einrichtung der Hamburger Garnison, siehe Bürgerwache, Hanseatische Legion, Hamburgische Garnison und Infanterieregiment Hamburg, brachte die Neuerung, dass nicht die Bürger selbst ihre Belange wahrnahmen, sondern auf bezahlte Kräfte zurückgriffen. Die Hanseaten regierten sich nicht nur selbst, sie verwalteten sich auch selbst. Beispielhaft ist der Werdegang von Matthias Mutzenbecher. Er lebte von 1653 bis 1735. Er absolvierte 1669 eine kaufmännische Lehre in Hamburg und wurde 1678 selbstständiger Kaufmann. Nachdem er knapp 20 Jahre sein Unternehmen aufgebaut hatte, übernahm er folgende Aufgaben, die zugleich einen Einblick in den Umfang hanseatischer Selbstverwaltung geben. 1696 Jurat, Kirchgeschworene. 1699 Mitglied des Niedergerichts. 1702 bis 1708 Kämmereibürger. 1710 Oberalter. 1710 bis 1735 Senator. 1711 bis 1712 Düpeherr, Stromtiefe der Elbe. 1711 bis 1712 Fortifikationsdeputation. 1713, 1723, 1731 Ratsdeputierte für den Land-, Elb- und Neuwerker Zoll- und Börsendeputation. 1715 bis 1716 Vorhöckerei, Kontrolle von Lebensmittelpreistreibereien. 1715, 1726 und 27 Deputation zur Brotordnung. 1717 dritter Prätor. 1718 zweiter. 1719 erster Prätor, der Vorsteher des Niedergerichts und Polizeiherr. 1720 bis 1722 Schoßherr, Vermögenssteuer. Der Nikolai-Schoßtafel, 1723 bis 1735 der Katharinen-Schoßtafel, 1721 Kornherr, 1721 und 22 Bankdeputation, 1721 bis 27 Deputation zur Annahme der Fremden, 1721 zweiter Landherr auf Bill und Ochsenwerder, 1723 bis 25 zweiter, 1726 bis 27 erster Landherr zu Hahnsdorf und Wohldorf, 1722 bis 1727 Weinakzise und Wettedeputation, 1723 bis 1735 Kriegsratskollegium und Obrist des Regiments zu St. Katharinen, 1726 zweiter, 1728 erster Kirchspielherr zu St. Jakobi, 1728 bis 1735 Mitglied der mit Lübeck gemeinsamen Bergedorfer Visitationsbehörde, 1728 bis 1735 Mitglied des Scholarchats, 1728 zweiter, 1729 bis 35 erster Landherr zu Hamm, Horn und Hamburger Berge. 1728 bis 35 Admiralitätskollegium. 1728 bis 35 Vorstand der Deputation für das Matten- und Mühlenwesen, 1728 bis 35 Patron des Ratsweinkellers, 1729 bis 35 Maklerdeputation, 1729 bis 35 zweiter Kirchspielherr zu St. Nikolai, 1731 Patron des Mariä Magdalenenklosters und des Heiliggeisthospitals, 1731 bis 35 Präses der Konvoideputation für die staatlichen Geleitschiffe. Neben dieses Wirken in den städtischen Gremien trat der sonstige Einsatz für Belange der Allgemeinheit. Viele kulturelle und mildtätige Projekte wurden durch die Bremer Gesellschaft Museum, die Hamburger Patriotische Gesellschaft von 1765 oder die Lübecker Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit angestoßen und befördert. Dazu gehören vielfach die städtischen Museen, Kunstsammlungen und Bibliotheken und diverse Projekte der sozialen Fürsorge und Armenpflege. In einer ungewöhnlichen Kontinuität, die nur in wenigen anderen Stadtstaaten wie zum Beispiel Basel Parallelen hat, sind die drei Gesellschaften den aufklärerisch gemeinnützigen Impulsen und Zielen treu geblieben. Personen, die sich ehrenamtlich engagiert haben, sind zum Beispiel in Hamburg Amandus Augustus Abendroth, er lebte von 1767 bis 1842, 1821 Schöpfer des Magdalenenstiftes. Theodor A.W. Lallemand, 1806 bis 1890, 52 Jahre Vorstandsmitglied und Vorsitzender der Philharmonischen Gesellschaft. Johann Georg Büsch, 1728 bis 1800, Mitbegründer der Allgemeinen Armenanstalt. August Jauch, 1861 bis 1930, seit 1890 im Armenwesen tätig. Amalie Sieveking, 1794 bis 1859, sie war 1831 Gründerin des Weiblichen Vereins für Armen- und Krankenpflege. Johann Hinrich Wichern, 1808 bis 1881, 1833 Gründer des Rauen Hauses. Und in Bremen, Johann Focke, 1848 bis 1922, Syndikus, Gründer und Leiter des Focke-Museums in Bremen. Justin Friedrich Wilhelm Löning, 1796 bis 1879, Kaufmann und Vorsitzender des Bürgerparkvereins Bremen. Hermann Henrich Meyer Junior, 1843 bis 1905, Unternehmer, Kunstmäzen, Vorsitzender des Kunstvereins in Bremen, Kunsthalle Bremen. Und Franz Ernst Schütte, er lebte von 1836 bis 1911, war Kaufmann, Mäzen der Stadt und Vorsitzender vom Bürgerparkverein Bremen. Landhäuser und Villen. Die Hanseaten entzogen sich der immer enger und volkreicher werdenden Stadt und schufen um Hamburg einen Grüngürtel mit Sommersitzen und Parkanlagen, die so zahlreich waren, dass das Altonaer Museum 1975 in einer Ausstellung 500 Ölbilder, Drucke und Modelle präsentieren konnte. Im 19. Jahrhundert erlangte besonders die Elbchaussee als beliebter Ansiedlungsort Bedeutung, auf der sich der Hamburger Kaufmann ein Wahrzeichen errichtet hat. Eine in sich geschlossene Kulturlandschaft von europäischem Rang. Letzter großer Neubau eines Hauses in dieser Landhaustradition war in der Zeit der Weimarer Republik das aus Diskretionsgründen in der Literatur Haus K in O genannte Anwesen für Philipp Fürchtegott Remzmar, mit einer Wohn- und Nutzfläche von etwa 1700 Quadratmeter. In Bremen entstanden Villen und Landhäuser in Oberneuland, Borgfeld, Hornlehe sowie im östlichen Schwachhausen, aber vereinzelt auch im später industrialisierten Walle und Gröpelingen. Aber auch im damals noch nicht bremischen Gebiet am Nordufer der Lesum in Lesum oder St. Magnus wurden große Landhäuser gebaut. Lebte der Hanseat in der Stadt eher unauffällig in nüchternen Bürgerhäusern, liebte er es umso mehr, in seinen Landhäusern Luxus zu treiben. Der für die quasi adligen Landsitze betriebene Aufwand, sei es beim Bau, sei es beim Erwerb solcher Landsitze, war zum Teil beträchtlich und übertraf den für manches Jagdschloss eines mecklenburgischen Landherrn. War es dem Mittelstand durchaus möglich, sich eine bescheidene, regelmäßig gemietete Wohnung auf dem Land zu leisten, so waren es nur Reiche und Superreiche, welche sich die aufwendigen Landhäuser leisten konnten, um das Hamburger Modell zu leben. Erhaltene Landhäuser und Villen. In Hamburg. Von Hamburgs Schätzen an ehemaligen Landhäusern sind unter anderem erhalten Landhaus J.C. Godefroy, Jenischhaus, Vogtslandhaus und Herrenhaus Wellingsbüttel. Bremen. In Bremen sind an großen Landhäusern unter anderem erhalten Landgut Hodenberg in Oberneuland, Heinekens Landgut mit Heinekens Park in Oberneuland, Landhaus Böwing mit dem Landschaftsgarten Höppkens Ruh in Oberneuland, Landgut Muhle mit Muhles Park in Oberneuland, Landhaus Cäsar Ichon mit Ichons Park in Oberneuland, Knobspark in Lesum, das Landgut bzw. Schloss Mühlental wurde abgerissen und Admiral Brommihaus in Lesum, das Christian Lahusen erwarb. Lübeck. Die Lübecker Familien hatten seit dem Mittelalter in Güter des Umlands in Holstein, Sachsen, Lauenburg und Mecklenburg investiert. Trotz verwandtschaftlicher Bande bestand die distanzierende Abgrenzung der Lübecker zum Landadel fort. Nicht zuletzt, weil die in der Zirkelgesellschaft zusammengefasste gesellschaftliche Führungsgruppe der Reichsstadt reichsadlig privilegiert war. In der unmittelbaren Umgebung der Stadt wurden diese Güter, insbesondere die Untergruppe der Lübschen Güter, auch als repräsentative Sommerwohnsitze vor den Toren vorgehalten. Innerhalb der Lübecker Landwehr gelegene Güter wie das Gut Strecknitz wurden entsprechend genutzt. Das Gut Paddellügge ging bereits 1602 aufgrund des Testaments des Ratsherrn Parcham in die Parchamsche Stiftung über, deren Stiftungsvorstände das 1734 erneuerte Gutshaus aufgrund der Stiftungssatzung bis heute reihum als Sommerhaus nutzen. Daneben entstanden im 18. Jahrhundert die Gartenhäuser vor den Toren, von denen etliche bis heute erhalten sind. Diese Entwicklung wurde stark durch Lübecks damaligen Stadtkommandanten Egmont von Chassot vorgezeichnet. Als herausragendes Beispiel für das Rokoko gilt das Küselsche Palais an der Trave, heute von Hafenanlagen umgeben. Wohl eines der bekannteren Beispiele für ein Sommerhaus im Stile des Klassizismus ist die Lindische Villa von 1804. Mit Aufhebung der Torsperre 1864 wurden die Sommerhäuser zunehmend auch als Dauerwohnsitze genutzt. Ruinöser Lebensstil. Werden prägende Elemente des Hanseatentums zusammengefasst, liegt auf der Hand, warum immer wieder bedeutende Hanseaten in Vermögensverfall gerieten. Auf der Einnahmenseite konnten die Wechselfälle eines weltweiten Seehandels zum plötzlichen Versiegen der benötigten Mittel für den aufwendigen Lebensstil, siehe Parish-Leben des Hanseaten führen. Auf der Ausgabenseite konnte der unter den Hanseaten gebotene Lebensstil selbst größere Vermögen binnen kurzer Zeit aufzehren. Das bei Hanseaten stets gepflegte Ehrenamt war ein weiteres Risiko für ausgeglichene Einnahmen und Ausgaben. Adolf Freiherr Knigge meinte Ende des 18. Jahrhunderts, lediglich im calvinistisch geprägten Bremen sei der Luxus um vieles geringer wie in den übrigen Hansestädten. Mit dem sich ausweitenden Überseehandel und seinen Gewinnen änderte sich der Lebensstil in Bremen, selbst wenn der in Hamburg betriebene Luxus nicht erreicht wurde. In der feudalen Prachtentfaltung stehen die Hanseaten hinter den deutschen Fürstenhöfen längst nicht mehr zurück. In der Repräsentationslust, in der Zurschaustellung von Macht und Reichtum kann es in Deutschland keiner mehr mit Hamburg aufnehmen. Prominente Beispiele für Vermögensfall aus den genannten Gründen gibt es viele. Der Hamburger Kaufmann und Sozialreformer Kaspar Vogt von 1752 bis 1839 legte auf seinen Hamburger Ländereien ein Mustergut an, dessen Parc du Midi der heutige Jenischpark bildete. Seinen Reichtum hat er wie kein anderer hanseatischer Kaufmann des Jahrhunderts in den Dienst des kulturellen und wissenschaftlichen Fortschritts und der fürsorglichen Unterstützung der Allgemeinheit gestellt. Seine Unternehmung ging aufgrund der Kontinentalsperre 1811 bankrott. Vogt musste sein Gut an den Bankier und Senator Martin Johann Jenisch verkaufen und lebte zuletzt bei der Witwe seines vormaligen Geschäftspartners Georg Heinrich Siebeking. Lübecks Bürgermeister Matthäus Rodde von 1754 bis 1825 fungierte in der Franzosenzeit als Großfinanzier seiner Heimatstadt. 3,5 Jahre lang erhielt er die gesamten Einkünfte der Stadt aus Steuern und Abgaben und beglich dafür auf eigene Rechnung alle öffentlichen Ausgaben. 1810 war Rodde zahlungsunfähig und musste als Bankrotteur aus dem Rat ausscheiden und Lübeck verlassen. Erst Ende seines Lebens lebte er von Freunden unterstützt wieder in Lübeck. Johann Cäsar der VI. Godefroy, er lebte von 1813 bis 1885, wurde in seinen besten Zeiten der König der Südsee genannt und galt als Inbegriff des hanseatischen Kaufmanns. Er war Präses der Handelskammer Hamburg, bewohnte das ererbte Landhaus J.C. Godefroy und ließ dort den Hirschpark anlegen. Zudem begründete er das Museum Godefroy. 1879 stellte er die Zahlungen ein und schloss mit seinen Gläubigern einen Vergleich, dessen Abwicklung über 30 Jahre in Anspruch nahm. Wohlhabende Freunde ermöglichten ihm bis zu seinem Tode den Verbleib in seinem Haus.